Eigentlich sollte es alles ganz anders kommen. Eigentlich sollte Großbritannien schon längst nicht mehr Mitglied der EU sein. Jetzt nach einem ziemlich turbulenten Jahr auf den britischen Inseln sind die Brexit-Freunde ihrem Ziel vielleicht jetzt doch wieder einen Schritt näher gekommen. Die BBC prognostiziert eine absolute Mehrheit für Boris Johnsons konservative Regierungspartei gestern nach den Parlamentswahlen in Großbritannien. Die Opposition, die sich gegen den Brexit-Deal ausgesprochen hatte, ist weit abgeschlagen. Und wir wollen wissen, was heißt das jetzt? Klare Verhältnisse? Ist das Drama überstanden oder gehen die Probleme jetzt erst so richtig los? Das fragen wir Professor Stefan Schieren, Politikwissenschaftler an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, bei uns am Domradiotelefon. Da haben sich ja eigentlich die ganzen Träumereien von einem zweiten Referendum und einer Brexit-Absage erledigt, ne, wenn Johnson so eine große Mehrheit bekommen hat?
Ja, also ich denke, jetzt wird es wirklich am 31. Januar dazu kommen, dass die Briten aus der EU ausscheiden. Das heißt, letztendlich aus den Gremien ausscheiden. Und ab 1. Februar wird dann bis zum Ende des Jahres diese Übergangsfrist gelten, sodass also einige Regeln zum Handel und Ähnliches weiter gelten. Und dann soll ein Handelsabkommen abgeschlossen werden, das ab dem 1. Januar 2020 gilt, 21 gilt. Das ist natürlich ein bisschen sehr sportlich, in 11 Monaten das verhandeln zu wollen. Dann gibt es die Möglichkeit, nochmal im Sommer eine weitere Verlängerung dieser Übergangsfrist zu vereinbaren. Also insofern ist der harte Brexit, das alles ohne Abkommen ab dem 1. Januar 2021 passiert, zwar noch nicht vom Tisch, aber nach den gegenwärtigen doch deutlichen Mehrheitsverhältnissen eher unwahrscheinlich.
Jetzt erinnern wir uns mal an die letzten Brexit-Runden. Da hat es ja auch nicht geklappt, weil es einiges an Abweichler in den eigenen Reihen gegeben hat. Wird das denn jetzt nicht so sein? Werden die jetzt alle folgsam bleiben?
Also damit rechne ich, dass insgesamt die Geschlossenheit der Partei sehr groß sein wird. Die konservativen Kandidaten mussten alle vor der Wahl unterzeichnen und zusichern, dass sie nicht gegen Regierungsvorlagen stimmen werden, nicht einmal Änderungsanträge, die ja in der Vergangenheit regelmäßig die Probleme bereitet haben, stellen dürfen. Und insofern hat Johnson wohl im Vorfeld dafür gesorgt, dass er eine Fraktion bekommt, die mit ihm dieses Brexit dann auch tatsächlich verrichtet.
Jetzt haben Sie gerade eben schon mal den Zeitplan erwähnt, wie es weitergehen wird, wenn Großbritannien am 31.01. austreten will. Die Probleme sind damit ja aber noch längst nicht erledigt. Ne? Das heißt ja nicht, dass das jetzt alles reibungslos über die Bühne gehen wird.
Nein, die wirtschaftlichen Probleme, da ist ja schon mehrfach darauf hingewiesen worden, dass eine ganze Reihe von Folgen drohen, ob das nun in der Versorgung ist. Wobei das vor allen Dingen ein Szenario gewesen ist, wenn ein harter Brexit folgt. Ich sehe allerdings langfristige Folgen, vor allen Dingen, wenn ein Handelsabkommen mit den USA abgeschlossen wird und den Amerikanern, weil man unbedingt ein derartiges Abkommen möchte, doch sehr weit entgegenkommt. Das wird vor allen Dingen dann landwirtschaftliche Güter, Lebensmittel betreffen. Da werden dann sicherlich einige Standards, die heute in Großbritannien über die EU gelten, nicht mehr wirksam sein. Und ganz besonders große Sorge wird man sich wohl machen müssen, wenn das Gesundheitssystem in Teilen privatisiert wird und einem amerikanischen, englischen, britischen Handelsabkommen unterworfen wird, dann könnte es sogar sein, dass die heiligste Kuh der Briten, nämlich der National Health Service, in einigen Teilen privatisiert wird. Und deswegen sind so einige Äußerungen, wir haben eine historische Wahl und man wird das Land in 5 Jahren nicht wiedererkennen, durchaus nicht ganz von der Hand zu weisen.
Jetzt ist es ja so, dass man den Eindruck bekommen könnte, bei dieser Wahl ging es nur um den Brexit. Ich glaube, aber zu einem großen Maße stimmt das auch. Aber wie sieht es denn abgesehen davon aus? Was bedeutet das Ergebnis denn für die anderen Themen, die es noch im Land gibt?
Ja, also es ist in der Tat nach ersten Blick so, dass der Brexit entscheidend gewesen ist. Denn Labour hat gerade in den Gebieten, in denen man letztendlich eigentlich für unschlagbar gelten musste, aber Gebiete, die für den Brexit gestimmt haben 2016, Sitze verloren, die teilweise über Jahrzehnte schon in Hand der Labour-Partei gewesen sind. Und politisch könnte es bedeuten, dass Labour sich für viele, viele Jahre von einer Machtperspektive und Option verabschiedet hat. Denn man muss ja sehen, das ist das schlechteste Wahlergebnis in Sitzen ausgedrückt seit 1935. Aber in Prozenten ausgedrückt hat die Partei durchaus schon wesentlich schlechter abgeschnitten, aber mehr Sitze erreicht. Das heißt, Labour fällt es immer schwerer, genügend Sitze zu erreichen. Früher reichten manchmal 35-36% für die absolute Mehrheit. Heute wird es mit 40-42% schwer, eine absolute Mehrheit zu erreichen. Und vor allen Dingen fehlen die Sitze aus Schottland und auch in Wales hat es starke Einbrüche gegeben. Also politisch kann es sein, dass wir jetzt auch viele, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, so weit sollte man nicht gehen, aber viele, viele Jahre eine konservative Dominanz in Großbritannien haben. Und sozialpolitisch wird das eben genau das bedeuten, dass möglicherweise dieser Privatisierungspfad weitergegangen wird und auch Bereiche erfasst, die bisher als Tabu gehalten haben. Hier gilt es allerdings, die Einschränkungen zu machen, dass der Wahlerfolg der Konservativen in diesen Industriegebieten natürlich dazu führt, dass jetzt Abgeordnete ins Unterhaus kommen, die eine Wählerschaft vertreten, die sehr stark auf öffentliche Leistungen, auf Transfers angewiesen sein werden. Also von daher muss man auch auf diese Wählergruppen und diese Unterhausabgeordneten Rücksicht nehmen. Es kann also doch durchaus sein, dass die Struktur dieses Wahlergebnisses dazu führt, dass alles gar nicht so entschieden und hart kommen kann, wie man das bei einem ersten Blick vermuten möchte. Also insofern wird auch hier in der konservativen Partei möglicherweise eine Änderung stattfinden aufgrund dieser neuen Abgeordneten, die jetzt im Unterhaus sitzen, die noch nicht in ihren Wirkungen ganz abzuschätzen ist.
Lassen Sie uns noch mal kurz auf den Zusammenhalt des Vereinten Königreichs schauen. Ja. Also einerseits Nordirland ist eine große Frage, wie es da mit der Grenzregelung aussieht. Ja. Und auf der anderen Seite Schottland hat ja von vornherein gesagt, wir wollen ein zweites Referendum, wenn es zum Brexit kommt, wo Boris Johnson vor kurzem noch mal die Absage erteilt hat, dass er das aus London nicht absegnen würde. Was heißt das für einen Zusammenhalt vom Königreich?
Ja, also wir haben in Nordirland erstmal ein Wahlergebnis, das erstmals seitdem der Stormont, das nordirische Parlament 1921-22 wieder entstanden ist. Die Nationalisten, also die Parteien, die eine Einigung mit Irland möchten, mehr Stimmen bekommen haben als die Unionisten, die für einen Verbleib im Vereinigten Königreich votiert haben. Das erste Mal. Das heißt, das Wahlergebnis zeigt, dass das Thema nordirische Vereinigung mit Irland wieder auf der politischen Agenda ist. Und das wird natürlich deswegen noch ganz massiv dann vorangetrieben, wenn eine harte EU-Außengrenze, das hängt jetzt sehr stark davon ab, wie das Handelsabkommen aussehen wird, aber wenn es eine harte oder zumindest merkliche Grenze gibt durch den Austritt zwischen Nordirland und Irland, wird natürlich das nur weiter befördert, dass man von nordirischer Seite sagt, wir möchten die Vorteile der EU behalten, das geht nur, wenn wir uns mit Irland zusammenfinden. Und in Schottland ist es so, dass auch die Schotten natürlich argumentieren, wir können die EU-Mitgliedschaft, für die wir gestimmt haben, nur als unabhängigen Staat erreichen. Deswegen fordern wir unsere Unabhängigkeit. Aber hier ist es verfassungsrechtlich eindeutig so, dass das nur mit Zustimmung von London geht. Und diese Zustimmung, das kann ich mir nicht vorstellen, wird es nicht geben. Und dann wird die schottische Seite zu entscheiden haben, ob sie eine Abstimmung, eine Volksabstimmung durchführt, ohne dass die entsprechende verfassungsrechtlich eigentlich erforderliche Zustimmung aus London vorliegt, dann würde man, so wird das beschrieben, den katalonischen Weg gehen. Und das wird natürlich zu erheblichen Spannungen führen. Also das möchte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, was das eventuell für Folgen haben könnte. Und was natürlich ebenfalls zu erheblichen Spannungen führen wird, ist, dass ja durch den Austritt aus der Europäischen Union ganz viele Rechtsbereiche, die jetzt durch Europa geregelt werden, in Zukunft wieder in England und in Großbritannien geregelt werden müssen. Davon müsste eigentlich ein ziemlich großer Teil automatisch an Schottland gehen. Und die Brexit-Gesetzgebung sorgt jetzt dafür, dass das nicht der Fall ist. Da sind die Schotten auch ziemlich verärgert darüber, dass jetzt in England immer für jedes Politikfeld nochmal neu entschieden wird, wird das tatsächlich an Schottland übertragen oder nicht. Da ist auch sehr viel Konfliktpotenzial drin. Und insofern haben wir ein gespaltenes Land zwischen Stadt und Land, zwischen Alt und Jung, zwischen Arm und Reich, zwischen gebildet und ungebildet und dann auch noch zwischen den Regionen. Und wie man das wieder zusammenkriegen kann, das wird eine ziemlich schwere Aufgabe sein.
Also wir lernen, auch wenn es jetzt klare Wahlergebnisse gab, ist das Drama jetzt noch lange nicht überstanden. Nein. Und Stefan Schieren, Politikwissenschaftler an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, sagt dazu, das ist ein Wahlergebnis, das uns über Jahrzehnte möglicherweise noch begleiten wird. Besten Dank dafür und schönes Wochenende.
Ich danke Ihnen, Herr Schickenmöch.